dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richtige. Hat man Pech, heißt der Katzeisler.
Wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Genau so heißen wir und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Liebe zu einem Club. Es geht vor allem um einen Club. Natürlich kann man immer über Fußball reden. Es gibt ja auch gerade die Frauenfußball-WM. Es gibt in Erfurt alleine verschiedene Fußballclubs zwischen Männern und Frauen, natürlich auch getrennt. Aber wir meinen vor allen Dingen auch Rot-Weiß Erfurt. Die Saison ist beendet. Wir sind im Grunde gerade in der Sommerpause und trotzdem gilt es einiges zu bereden. Und zwar an meiner Seite ist, wie immer kann man sagen, Michael Kummer. Hallo Michael.
Grüß dich, Reinhard.
Und wir haben heute auch einen Gast eingeladen, nämlich Katharina Mock vom Fanprojekt Erfurt. Hallo.
Ja, hallo in die Runde.
Ja, wir können ja vielleicht mal ganz kurz sagen, so wie es bislang gelaufen ist, haben wir letzte Sendung schon eingeschätzt, aber man kann sagen, so richtig eine Fußballpause, Micha, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, 17. Mai war das letzte Heimspiel gewesen gegen BFC Dynamo und jetzt reden wir eigentlich schon wieder von der Saisonvorbereitung. Also nächsten Dienstag gibt es schon wieder die erste Übungseinheit bei Rot-Weiß Erfurt. Die ersten Testspiele stehen schon an. Also die haben ja im Grunde nur 2-3 Wochen Urlaub und dann war es das schon, ne?
Naja, 2-3 Wochen, ich glaube, es ist schon ein paar Tage länger, aber das, ich sag mal, in der Fußballneuzeit ist das ja so, in die Sommerpause, da gehen nur die Spieler in die Ferien, die ganzen Verantwortlichen müssen dann so richtig ranklotzen, Spieler verpflichten, wo das nicht so war, aber vielleicht spielst du auch auf diese Zeit an, das war die DDR-Zeit, da sind ja kaum Spieler gewechselt, da hatten die tatsächlich mal, da war ein Monat Ruhe und dann hörte man gar nichts vom Club und so weiter. Das ist aber allgemein im Profifußball und ich glaube, Rot-Weiß rechnet sich dazu, üblich.
Ich meine auch so ganz allgemein gesagt, nicht nur DDR-Zeiten, sondern vielleicht auch 80er Jahre in Ost und West. Da war es wirklich so, eine Saison war beendet und dann hat man erstmal 2 Monate nichts gehört. Dann ging die nächste Bundesliga-Saison zum Beispiel los und für Leute, die sich jetzt nicht für Fußball interessiert haben, war das immer so die beste Zeit. Ja. Die hatten wenigstens mal ihre Ruhe, aber jetzt kann man sagen, gibt es eigentlich rund um die Uhr natürlich irgendwie Fußballübertragung. Was wir in dieser Sendung vorhaben, können wir an der Stelle auch mal sagen. Es gibt ein ausführliches Gespräch hier mit Katharina Mock, wo wir über das Fanprojekt ein bisschen reden, aber über eine konkrete Veranstaltung, die in 11 Tagen stattfindet. Und wir reden natürlich auch über den Umbruch der Mannschaft. Es gibt 6 Abgänge etwa, ein rundes halbes Dutzend ist weg. Anis Schala zum Beispiel ist weggegangen. Aber es gibt auch Stand jetzt 8 Neuzugänge. Angeblich wollte man ja heute weitere verkünden. Wir werden dann vielleicht mal rausschauen. Vielleicht können wir während der Sendung da auch Neues verkünden. Aber ansonsten wollen wir natürlich in erster Linie erstmal mit Katharina Mock reden. Für die, das vielleicht auch ganz interessant ist, du selber spielst auch Fußball, ne? Du bist 25 Jahre alt und ab und zu spielst du auch nochmal Fußball.
Also wenn ich jetzt Fußball spiele, dann ist das eher privat. Ich habe tatsächlich früher in der Schulzeit, während der Schulzeit Fußball gespielt, aber alles nur in der Kreisliga und wirklich nicht hochklassig und alles nur zum privaten Vergnügen.
Welche Position hast du denn gespielt?
Rechts außen meistens. Aber bei uns, wir waren ein kleiner Dorfclub und ganz oft musste man dann irgendwie aushelfen, weil oft mal hat man die Mannschaft auch gar nicht so richtig voll bekommen und da musste man auf allen Positionen einfach aushelfen, sodass ich manchmal auch Stürmer war, aber das hat mir gar nicht so ganz gut gelegen. Deswegen war ich immer ganz froh, wenn ich rechts außen spielen durfte.
Rechts außen heißt aber schon rechter Stürmer von, oder ist das bei dir rechtes Mittelfeld?
Nee, das ist bei mir rechtes Mittelfeld, ja. Also ich habe mich immer nicht ganz so in der Rolle der klassischen Neuner-Position gesehen. Ich habe lieber andere Leute aufs Tor schießen lassen.
Die die ehemalige Nationaltrainerin Steffi Jones hat kürzlich ein Interview gegeben, hat ein bisschen auch von ihrer Zeit erzählt, hat gesagt, sie hat auch mal gerne Fußball gespielt, aber es waren natürlich auch immer Jungsmannschaften erstmal. Also es war immer schwierig, sozusagen eine reine Frauenmannschaft zu finden. Wie war es bei dir? Also hast du dann auch in gemischten Mannschaften gespielt? Oder waren es wirklich schon reine Frauenmannschaften?
zunächst, ja, also darüber bin ich auch überhaupt an den Fußball gekommen, weil ich bei uns im Dorf, wir waren 500 Einwohner und dementsprechend gar nicht so viele Kinder, so dass es bei uns im Dorf keine Mädchenmannschaft gab, keine Frauenmannschaft gab, so dass ich immer ganz am Anfang mit ganz vielen Kumpels gespielt habe, auch mit anderen Mädels, und irgendwann bin ich über eine Klassenkameradin, da war ich glaube ich 13 oder 14 Jahre, bin ich dann an ihre Mannschaft rangekommen, die waren ein paar Dörfer weiter weg, so dass ich immer mit ihr zusammen nach der Schule dann zum Training gegangen bin und dort gespielt habe.
Ist ja auch ziemlich zeitaufwendig. Wir haben ja mal bei Radio Frei ein Jahr lang hier die Frauenfußballmannschaft, den ersten FFV Erfurt begleitet, hat uns ja gemerkt, was man da alles so reinsteckt. Ich vermute, das hat bei dir auch eine Rolle gespielt, als du es dann nicht mehr gemacht hast, weil man dann den Fokus woanders hingelegt hat.
Genau, ich als dann die ersten großen Prüfungen auf mich zukamen in der 10. Klasse, da habe ich schon gemerkt, dass es schwierig ist, zweimal die Woche zum Training zu gehen, dann am Wochenende noch zu spielen und das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, und irgendwie haben sich meine Interessen da auch so ein bisschen verschoben. Noch dazu kam, dass ich früher in einer etwas kleineren Mannschaft gespielt habe und die sich dann aber irgendwann aufgelöst hat und wir quasi, also ich komme aus dem Eichsfeld und wir dann quasi zum FC Leinefelde rübergewechselt sind. Und da einfach auch ganz andere Ansprüche gestellt wurden. Früher war das für mich eher Spaß, an der Freude, das zu spielen, und dann wurde da wirklich richtig Leistung gefragt und die Trainer waren noch ambitionierter, als das halt vorher auf dem Dorfverein war, und mir ist da ein bisschen die Freude abhanden gekommen am Spiel.
Okay, wir wollen ja heute über das Fußballturnier sprechen, was ihr vom Fanprojekt aus ausrichtet. Bevor wir dazu kommen, natürlich jetzt die Frage, wirst du da mitspielen am 22.06. und deine Rechtsaußenkünste zeigen?
Zum Glück für alle anderen nein. Ich werde einfach nur vor Ort sein. Wir als Fanprojekt haben das organisiert und wir kümmern uns einfach darum, dass der ganze Ablauf halt reibungslos läuft. Wir sind ein bisschen für die Koordination des Turniers dort vor Ort, und auch wenn es Fragen gibt, sind wir als Ansprechpartner da und kümmern uns eigentlich eher um die Teilnehmenden dort vor Ort.
Okay. Wir werden gleich nochmal alle Eckdaten durchgeben, wann, wie, wieso, weshalb und so weiter. Aber wir, du hast schon gesagt, ist das Fanprojekt Erfurt. Wir hatten vor ein paar Sendungen deinen Kollegen Daniel Konrad auch zu Gast. Ihr macht das zu dritt, und vielleicht für die, die das noch nicht richtig mitbekommen haben, nur mal ganz, ganz kurz, Fanprojekt Erfurt, wenn du es in zwei, drei Sätzen erklären müsstest, was ihr macht.
Genau, das Fanprojekt Erfurt ist eins von mehr als 50 Fanprojekten in ganz Deutschland. In ganz vielen Städten in Deutschland gibt es Fanprojekte, eigentlich bei fast allen Städten, die auch einen größeren Verein haben, die etwas höherklassiger spielen. Wir sind eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und arbeiten auf Grundlage des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit, dem NKSS, und dem Sozialgesetzbuch 8 Kinder- und Jugendhilfe, und leisten da aufsuchende und offene Kinder- und Jugendarbeit. Also für alle, die sich darunter jetzt vielleicht nicht konkret was vorstellen können, das ist quasi wie eine Mischung aus Streetwork auf der einen Seite, die aufsuchende Arbeit, und wie eine Art Jugendclub, also offene Kinder- und Jugendarbeit auf der anderen Seite.
Und das primär für Fans des FC Rüttersdorf.
Genau, das ist das Besondere an der Arbeit der Fanprojekte, dass wir mit den Fußballfans unseres Bezugsvereins, in unserem Fall natürlich der FC Rot-Weiß Erfurt, zusammenarbeiten. Wir bieten dann verschiedene Veranstaltungen an. Es sind Bildungsveranstaltungen wie Lesungen. Wir organisieren und führen Bildungsfahrten durch, besuchen dabei unter anderem Gedenkstätten wie das KZ Auschwitz, wo wir vor einiger Zeit waren. Aber andererseits machen wir auch freizeitpädagogische Angebote. Wir gehen zum Beispiel klettern oder Kanu fahren, wie auch jetzt in den Sommerferien beispielsweise. Wir sind aber auch am Spieltag da, also wir machen Spielbegleitungen. Wir sind als Ansprechpartner vor Ort für die Fans und fungieren einfach als Sprachrohr, um auch zwischen den verschiedenen Akteuren am Spieltag zu vermitteln, zwischen Fans, Polizei, Ordnungsdiensten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einzelfallhilfe. Also wir sind auch immer Ansprechpartner, wenn es Fragen gibt für Ausbildung, Bewerbung und so weiter.
Mhm. Müssen oder dürfen die Fanprojektmitarbeiter auch Fans des Vereins sein?
Also ein Musskriterium ist es nicht, aber ich persönlich finde es von Vorteil, wenn man sich für Fußball interessiert und natürlich auch für den Verein, für dessen Fans man dann auch Ansprechpartner ist.
Also ein Arbeitsplatzwechsel kommt ja da nie in Frage.
Das war jetzt eine Fangfrage, Micha, was du hier wieder machst. Ja. Aber wir hören raus, ein bisschen Fan bist du schon von Rot-Weiß Erfurt, mindestens.
Ja, natürlich, ja.
Und wenn du sagst, ihr seid Ansprechpartner vor Ort, also bist du dann auch bei jedem Heimspiel dann mit dabei oder ziemlich oft im Steigerwaldstadion?
Genau, also einer von uns drei Mitarbeitern ist immer vor Ort. wir versuchen das immer einzurichten, dass wir auch eigentlich zu zweit dort sind. Aber auf jeden Fall findet ihr immer einen von uns dreien dort im Stadion. Und auch wenn Zugreisen anstehen, natürlich auch während der Zugreise und auch bei Auswärtsspielen stets.
Wenn ich zu euch komme, man kann ja mal sagen, ihr sitzt in der Johannesstraße 82, gibt es da so ganz spezielle Sprechzeiten?
Grundsätzliche Sprechzeiten gibt es nicht. Wir haben meistens unsere Bürozeiten. Es wäre praktisch, wenn man das vorher vereinbart, indem man uns einfach anruft oder anschreibt. Und grundsätzlich ist unsere Tür aber immer offen. Wenn wir da sind, dann kann jeder gerne jederzeit vorbeikommen und wir sind dann da.
Ja, und heute Katharina Mock ist im Studio bei uns. Wir haben sie ja gerade vorgestellt. Sie hat darüber gesprochen, was das Fanprojekt so macht, ihre eigene Fußballerinnenkarriere beschrieben, die dann abrupt endete, als dann Leistung verlangt wurde. Das habe ich mir gemerkt. Wir wollen aber eigentlich heute darüber sprechen, dass ihr vom Fanprojekt ein Fußballturnier für Fußballkultur, so ist der Titel, also der zweite Teil des Titels, organisiert, und zwar am 22. Juni hier in Erfurt. Und das hat den ersten Titel ohne Abseits. So, was muss ich mir darunter vorstellen oder was müssen die Zuhörer? Das heißt, es gibt keine Abseitsregel.
In erster Linie war ohne Abseits eigentlich erstmal nur der Arbeitstitel dieses Turniers und wir haben uns überlegt, na, wie könnte man denn dieses Turnier nennen? Welchen Namen könnten wir diesem Turnier geben? Aber wir sind dann schon nach kurzer Zeit auf die Idee gekommen, dass das eigentlich ein ganz guter Titel ist, da dieses Turnier nicht einfach nur ein Freizeitfußballturnier sein soll, sondern wir wollten mit diesem ganzen Turnier einfach auch ein Statement setzen.
Für was?
Für was? Natürlich in erster Linie gegen rechts und für ein offenes, für ein tolerantes Erfurt, für ein buntes Erfurt, für einfach als Zeichen, dass Fußball viel mehr ist einfach als nur der Sport, sondern einfach man sich mit Fußball auch verständigen kann über die Kulturen hinaus, ganz egal welche Kultur du hast, ganz egal welches Geschlecht. Und wir wollen einfach nicht, dass irgendjemand im Abseits steht, sondern alle sind herzlich willkommen für unser Fußballturnier. Alle sollen sich angesprochen fühlen.
Am 22. Juni, Sportplatz Borntal, richtig?
Korrekt, genau.
Kannst du kurz beschreiben, wo den Auswärtige finden in Erfurt ungefähr?
Die Sportanlage beim Borntalplatz liegt quasi in der Nähe des Bundesarbeitsgerichts und in der Nähe des Gutenberg-Gymnasiums, wenn das den Leuten ein Begriff ist und die das örtlich einordnen können. Ja, es lässt sich relativ gut erreichen, wenn man von außerhalb kommt, da dort direkt die Autobahn endet, quasi an bei Marbach in der Nähe.
Mhm. Genau. Die A71, die da nördlich über Erfurt fährt. Und dann fährt man rein die Nordhäuser Straße und ist eigentlich fast da am Bindeslebener Knie links rein.
Genau, aus der Nähe vom Gutenberg-Gymnasium kann man einfach sagen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den viele Erfurter, Erfurterinnen und auch vielleicht Ortsfremde dann kennen. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ja schon gesagt, also einmal natürlich vom Inhalt her jetzt kein normales Freizeitkickerturnier, weil es schon darum geht, auch ein Statement zu setzen. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt wirklich so, dass da 11 Leute pro Mannschaft auf dem Platz stehen und 90 Minuten spielen müssen. Weil ich wäre da schon mal raus.
Nein, dafür ist es gar nicht gedacht. Das soll eigentlich ein Fußballturnier sein, was Spaß macht, was den Freunden, was den Teilnehmern ein gutes Gefühl gibt. Und es soll auch keine 90 Minuten gespielt werden, keine Sorge. Also wer nicht ganz so viel Kondition hat und trotzdem gerne mitspielen möchte, wir werden ungefähr 10 bis 12 Minuten spielen.
Puh, das geht ja noch.
Das geht gerade noch so, genau. Das haben wir uns auch gedacht. Wenn wir hätten mitspielen wollen, dann hätten wir das auch geschafft, noch diese 12 Minuten. Gespielt wird auch nur auf kleinen Feldern. Das heißt, wir spielen nicht wie normale Fußballmannschaften auf einem großen Feld und auch nur mit 7 Teilnehmern. Davon sind 6 Feldspieler, 6 Feldspielerinnen und ein Torwart, eine Torfrau.
Okay, wenn du jetzt schon sagst Feldspieler, Feldspielerinnen, das heißt, es sind gemixte Teams oder rein geschlechtliche Teams? Wie macht ihr das?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also wir haben durchaus gemischte Teams, aber wir haben auch rein männliche Teams. Also wer jetzt keine Frau findet, die mitspielen möchte, das ist trotzdem okay, können sich trotzdem anmelden, da auch rein männliche Teams.
Die Resonanz ist ja bislang ziemlich gut. Ich glaube, 11 Mannschaften sind schon zustande gekommen, hast du im Vorgespräch gesagt. Mhm. Habt ihr da so ein bisschen, so aus Gründen der Fairness drauf geachtet, dass jetzt nicht eine Mannschaft nur aus 40-Jährigen besteht und die andere nur aus 17-Jährigen? Oder wie war die Zusammensetzung? Oder kamen die von sich aus gleich und haben die Mannschaft mitgebracht?
Nein, die kamen alle von sich aus. Also wir haben das jetzt seit mehreren Wochen beworben und nach und nach gab es immer mehr Anmeldungen und das sind ganz unterschiedliche Teilnehmende. Also wir haben auch eine Ü50-Mannschaft zum Beispiel. Wir haben aber auch eine Fanmannschaft, wo die meisten so um die 17, 18, 19 sind. Also das ist schon ganz unterschiedlich. Es nimmt auch eine Fußballmannschaft teil, die auch so in der Liga schon als Fußballmannschaft zusammenspielt.
Moment, das ist doch unfair.
Das ist vielleicht etwas unfair, aber es soll ja in erster Linie auch eher darum gehen, einen guten Tag zusammen zu verbringen und eine schöne Zeit zu haben. Denn tatsächlich werden gar nicht die ersten Plätze, die ersten sportlichen Plätze prämiert, sondern es geht um ganz andere Dinge. Es geht darum, dass zum Beispiel der kreativste Name, der kreativste Mannschaftsname prämiert wird. Oder auch die kreativsten Trikots oder auch die fairste Mannschaft.
Da kommen wir gleich nochmal dazu, aber mich interessiert trotzdem nochmal, wenn man gegen so ein Profiteam antritt und dann die Hucke vollkriegt, Reinhard, die Hucke, und da irgendwie 8-0 verliert, da habe ich doch keinen Spaß.
Wer mich erkennt, der hat dann wirklich keinen Spaß.
Frage ich jetzt mal so provokant.
Ja, das kann natürlich sein, dass das ein bisschen demotivierend wirken könnte. Aber es ist durchaus bewusst, dass das ein Freizeitturnier ist. Und ich meine, die Jungs haben jetzt dann vielleicht auch schon ein bisschen Saisonpause und sind dann vielleicht auch ein bisschen raus nach dem Urlaub. Von daher soll es darum ja eigentlich auch gar nicht gehen. Also die Mannschaften, die sich da anmelden, viele von den Menschen, die mit teilnehmen, kennen wir persönlich und wir wissen auch, dass es denen in erster Linie nicht um den Gewinn geht, sondern darum, Spaß zu haben.
Was sind denn so die Voraussetzungen? Also wie alt muss ich mindestens sein? Und gibt es vielleicht auch ein Höchstalter? Also muss ich ab einem gewissen Alter meine Krankenakte mitbringen, dass ich da nicht gefährdet bin? Oder was sind die Voraussetzungen?
Mindestalter ist 16 Jahre. Also wer jetzt vielleicht 15 Jahre und ein paar Monate ist, darf aber trotzdem sehr gerne mitspielen. Und dem Alter sind nach oben eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Also wer auch mit 80 Jahren noch spielen möchte, ist gerne herzlich eingeladen. Wie gesagt, 10 bis 12 Minuten muss man durchhalten können, so ungefähr. Und dann darf man da gerne mitmachen, wenn man Spaß daran hat.
Aber man darf auch wechseln, also.
Ja, natürlich. Also wer jetzt mit mehr Teilnehmern, genau.
Reinhard, nach zwei Minuten.
Falls ihr euch das überlegen möchtet, ihr könnt gerne noch teilnehmen und eine Mannschaft machen.
Das kann man doch mal sagen, für die, die jetzt hören, denken, ach schade, ich wäre gerne mit dabei. Also man kann auch bis diesen Freitag, bis zum 14. Juni sich anmelden. Wie melde ich mich an, wenn
genau
jetzt jemand zuhört?
Diejenigen, die Lust haben, sich anzumelden und teilzunehmen, ihr könnt euch einfach ganz normal unter unserer E-Mail-Adresse anmelden. Die lautet info@fanprojekt-erfurt.de. Ihr könnt aber auch einfach anrufen. Die Telefonnummer habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber die findet sich auf jeden Fall im Internet. Oder schreibt uns ganz normal über Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram. Also wir beantworten da alle Nachrichten und freuen uns über jede Mannschaft, die teilnehmen möchte.
Ich kann ja mal die Telefonnummer sagen, weil die hier auf dem meinem Vorbereitungszettel steht.
Du bist super vorbereitet.
0361 227 96675. Erinnerst
genau
du dich? Das ist eure Telefonnummer.
Das klingt gut nach unserer Telefonnummer her.
Gut, weil du jetzt gesagt hast, Preise werden, also man kann etwas gewinnen, aber nicht der, der sportlich am erfolgreichsten ist, der wird eigentlich nicht weiter beachtet, sondern die mit dem schönsten Namen zum Beispiel. Da haben sich doch jetzt schon 11 Mannschaften angemeldet mit Namen. Kannst du uns vielleicht 2, 3 knackige verraten?
So richtig knackig sind die meisten tatsächlich gar nicht, weil ich glaube, wir müssen da vor Ort nochmal darauf hinweisen, dass es dafür die Auszeichnung gibt. Wir haben einen Favoriten, aber den werde ich jetzt noch nicht verraten, weil eventuell melden sich ja auch noch andere Mannschaften an. Nicht, dass die enttäuscht sind.
Dann kann ich mal einen zum Besten geben. Das war allerdings ein Volleyballturnier zu Studienzeiten, also schon ein paar Jahre her, in Jena. Und die haben auch, also die haben den sportlichen Sieger gekürt, aber auch den schönsten Namen. Das musste dann der Rektor der Universität den Preis übergeben und das Gewinnerteam hieß Nackig und von hinten. Und es war ihm sichtlich peinlich. Er hat aber Applaus gekriegt.
Aber gut, also ja, das ist auf
nur
jeden
mal
Fall
so als Anregung, falls sich weitere Teams noch melden möchten.
Ein Name, der sich auf jeden Fall auch Jahre später offenkundig noch eingeprägt hat. Hattest du jetzt eigentlich schon die Preise verraten oder hatte ich das jetzt nur, was gibt's denn für den kreativsten Namen am Ende?
Ach, wir haben da was vorbereitet, aber das soll eine Überraschung bleiben. Das werden die Gewinner dann vor Ort sehen.
Eine Freikarte mit euch ins Stadion.
Ja, es wäre der Wahnsinn. Nein, es ist was anderes, aber ja.
Ein Poster von Roddy Hebestreit. Na, mal sehen. Also wir lassen uns da überraschen. Vielleicht nochmal die Eckdaten für die jetzt später zugeschaltet haben. Also es gibt ein Fußballturnier am Samstag, den 22. Juni, das sind anderthalb Wochen, am Sportplatz Borntal, das ist beim Gutenberg-Gymnasium in der Nähe. Es geht um 10 los und wird voraussichtlich bis 16, 17, genau, 18 Uhr gehen.
Um 10 los heißt, man müsste dann spätestens 9:30 da sein, nehme ich mal an.
Genau, um dann vorzubereiten. Um 10 wird es losgehen und es wird ein paar Grußworte geben. Von uns unter anderem, da wir das ja organisiert und haben und veranstalten. Und ja, um 10 ist dann geplanter Anpfiff, wenn alles pünktlich läuft.
Und Thema Anpfiff. Der Schiedsrichter pfeift an, richtig. Und es gibt eine goldene Regel, das habe ich gelesen, das fand ich übrigens sehr gut. Mit dem Schiedsrichter wird nicht diskutiert.
Genau. Also wir haben zwei Schiedsrichter vor Ort, weil wir hoffen, dass diese Schiedsrichter gar nicht so unbedingt zum Einsatz kommen müssen. Also die werden schon mit dabei sein und mit auf dem Feld sein und auch eingreifen, aber nur, wenn es wirklich grobe Verstöße gibt. Also
das heißt, die sollen es selber regeln, wenn jetzt aus, sollen sie selber erkennen, wer wirft dann ein und so weiter.
Genau, da Fairplay an erster Linie, an erster Stelle steht, ist es uns wichtig, dass die Mannschaften das auch wirklich verinnerlichen und sich danach auch ausrichten in ihrer Spielweise und dass es einfach ein gutes Miteinander dann vor Ort sein wird.
Und wer das nicht macht, wird disqualifiziert.
Genau, als letzte Möglichkeit.
Da gibt es eine gewisse Strecke. Vielleicht noch ergänzend, aber das ist ja jetzt kein wirklicher Hindernisgrund. Es gibt noch so ein Antrittsgeld zu zahlen, ne? Aber die 500 Euro hat jeder, die 5 Euro waren so, wie viel?
Genau, 5 Euro sind die Teilnahmegebühr und damit, das ist quasi eher so ein symbolisches Zeichen, ein symbolisches Antrittsgeld, denn davon erhält dann jede Mannschaft auch einen Kasten Wasser. Denn es kann natürlich sein, dass es etwas wärmer wird am 22. Juni.
Und bevor wir zur nächsten Musik kommen, nochmal ganz kurz, Fußballturnier am 22.06. ohne Abseits, Fußballturnier für die Fußballkultur. 11 Teams sind gemeldet, ihr könnt euch noch anmelden bis zum Freitag, den 14.06. unter info@fanprojekt-erfurt.de oder die Telefonnummer in Erfurt 227-96675.
Und wir bedanken uns bei Katharina Mock vom Fanprojekt Erfurt, dass du heute hier gewesen bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dankeschön.
War wirklich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen banal klingt, konstruktiv. Also es gab keinen Schrei rein.
Und ich eigentlich mit dem Eindruck da herausgegangen bin, dass man allseits gewillt ist.
Die Stadt kann aber auch was für den Verein tun, gerade was den Nachwuchs angeht. FC Rot-Weiß Erfurt ist Elite.
Von was reden wir überhaupt? Dass klar Schiff gemacht wird, Zahlen auf den Tisch, damit man drüber diskutieren kann.
Wir wollen wirklich Mitglieder, die lange dabei sind, ehren und auch mal einfach Dankeschön sagen.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Kurzpass, das Studiogespräch.
Ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club hier auf Radio Frei zusammen mit Michael Kummer und meiner Wenigkeit Rainer Tucke. Katharina Mock hat uns inzwischen verlassen vom Fanprojekt Erfurt und wir sind so ein bisschen zwischen den Saisons, Michael. Ne? Wir haben schon gesagt, das letzte Heimspiel ist nochmal 2:0 ausgegangen. Platz 5 in der Regionalliga Nordost, das ist die vierte Liga. Platz 5, damit haben wir auch Bilanz gezogen. Können wir zufrieden sein, auch wenn die Rückrunde nicht so lief? Und natürlich gibt es so ein paar Dinge, die wir jetzt etwas genauer beobachten, Micha, und das heißt vor allen Dingen, wie wird die Mannschaft aussehen in der neuen Saison, weil sie wird auf jeden Fall nicht mehr so aussehen, wie wir sie noch am 17. Mai gesehen haben beim letzten Heimspiel.
Ja, das ist richtig. Also das ist ein Kommen und Gehen. Ich habe sowieso mir immer Probleme, mir Namen zu merken. Und im letzten Jahr gab es ja schon den großen Umbruch. Ich hatte bis zum Ende der Saison immer Probleme, alle 11 Spieler, die auf dem Platz standen, namentlich benennen zu können. Da sind jetzt wieder ein halbes Dutzend, 6, 7 Leute sind schon wieder weg, 8 neue dazu. Teilweise habe ich die noch nie spielen sehen, sind größtenteils junge Leute. Das wird auch für mich wieder eine Herausforderung und ich muss die Namen pauken und deren spielerische Charakteristik. Insofern ist es auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, was wir machen. Wir haben jetzt die Namen, wir haben die Positionen, aber ich bin jetzt auch nicht so in der Regionalliga. Der Großteil der Leute kommt aus Regionalliga-Vereinen, bin ich nicht so bewandert. Ich gucke guckt mir nicht an, wie die Konkurrenz da spielt. Insofern ist es ein bisschen schwierig. Sehr wohl kann man festhalten, es gibt einen erneuten Umbruch in der Mannschaft und man kann fragen, warum ist das so? Sie wollten ja letztes Jahr im Sommer eigentlich planmäßig nach zwei, spätestens nach drei Jahren aufsteigen und zwar mit dem Kern der Mannschaft, die letztes Jahr geholt wurde. Reinhard, kannst du dir das erklären?
Ich wollte jetzt eigentlich zurückfragen, weil ich kann es mir deswegen nicht so erklären. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich war auch bei der entscheidenden Veranstaltung im Café Nerli mit dabei, als der Insolvenzverwalter Volker Reinhardt gesprochen hat und der damalige, muss man jetzt ja schon sagen, Sportdirektor Oliver Bornemann. Und da hatte ich schon das Gefühl, die haben einen Plan, der jetzt nicht nur für ein Jahr, sondern über zwei, drei Jahre. Deswegen ist das jetzt etwas überraschend. Vielleicht, wir wissen ja immer noch nicht, warum Oliver Bornemann weggegangen ist, war das auch so ein bisschen der Knackpunkt. Das ist jetzt reine Spekulation, weil die ersten Spieler, die wir gleich vorstellen werden, die sind ja noch von Oliver Bornemann verpflichtet worden. Der Knackpunkt über die zukünftige Ausrichtung, dass dann Oliver Bornemann gesagt hat, nee, das will jetzt doch nicht so weit gehen. Ich wollte hier drei, vier Spieler mehr halten. Das ist jetzt wirklich nur von mir jetzt so interpretiert. Hm. Vielleicht ist das ein Punkt gewesen, warum Herr Bornemann gesagt hat, na gut, dann ohne mich.
Möglich ist das. Ich glaube, das Interview, was der Trainer und jetzt in Doppelfunktion Sportdirektor Thomas Bredaric gegeben hat, was letztes Wochenende in der Thüringer Allgemeine stand, gibt uns da eigentlich einen ganz guten Hinweis, wie ich finde, wichtigen Hinweis, weil er wird nach dem Abgang von Andis Schala gefragt. Und seine Antwort ist, das hatte gar keine sportlichen Gründe, sondern ausschließlich finanzielle.
Das deutet ja darauf hin.
Das ist der, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das heißt, der Umbruch, wir sparen Geld ein, wir setzen auf junge Perspektivspieler, im besten Fall aus dem eigenen Nachwuchs. Wenn wir die nicht haben oder nicht in der Qualität, müssen wir eben uns woanders bedienen. Das macht ja Rot-Weiß nach unten, sagen wir nicht anders als Bayern München, mit den kleineren Vereinen. Und ich glaube, dass dieser Umbruch jetzt überhaupt ernsthaft eingeläutet wird. Letztes Jahr war das ja für alle sehr verwunderlich, dass im Oktober auf einmal das Geld alle war, siehe da, weil der Etat genauso hoch geplant war wie in der dritten Liga zuvor und aber alle irgendwie von Insolvenz und Sparen gesprochen haben. Das aber offenkundig nicht erfolgte, warum auch immer. Und ich glaube, jetzt passiert genau das,
was wir letztes Jahr schon erwartet haben.
Was wir letztes Jahr im Sommer erwartet haben.
Vielleicht müsste man jetzt mal fragen, man hat, wenn man so will, im Nachhinein dann doch vieles auf eine Karte gesetzt, dass man vielleicht nicht nur Platz 5, was ja jetzt auf dem Papier zumindest stehend ein großer Erfolg ist, sondern dass es vielleicht doch zu mehr reicht, wenn man jetzt immer zum Chemnitzer FC zum Beispiel schaut, da habe ich das Gefühl, da hat man alles auf eine Karte gesetzt, eine riskante Karte, aber da ist die Rechnung ja aufgegangen. Also müsste Volker Reinhardt vielleicht mal bei seinem Pendant Klaus Simon anrufen, dem Insolvenzverwalter vom Chemnitzer FC, wie sie das gemacht haben, wo sie das Geld dann letztlich hergenommen haben. Aber das kann schon sein, dass wir jetzt, wenn wir die ersten Spiele sehen, uns wirklich darauf einrichten müssen, dass es ja erstmal auch ein paar Niederlagen gibt. Vielleicht auch nicht, aber es kann ja so sein, dass man auf jeden Fall den Gürtel jetzt ein bisschen enger geschnallt
hat. Das wäre der Normalfall, ne? Da, wenn man so junge Leute holt und die neu einbaut und die sich bewähren müssen im Männerbereich, wobei sich einige von den Zugängen schon bewährt haben, da kommen wir nachher nochmal dazu. Der Normalfall ist, dass das nicht alles gleich rund läuft und dass man da keine Spitzenmannschaft ist. Das ist so. Es gibt einfach auch noch drei, vier andere Teams in der Regionalliga, die garantiert den Aufstieg anpeilen, der aber wieder schwerer wird nächstes Jahr, weil ja der Erste nicht mehr direkt aufsteigt, sondern wieder die Relegation spielen muss. Aber da gibt's halt so Teams wie Nordhausen, wahrscheinlich Cottbus, obwohl die auch große Geldprobleme haben. Lok Leipzig wird vielleicht wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Hertha BSC, zweite Mannschaft, hat Geld, einfach durch die erste. Berliner AK muss man abwarten. Also das sind so, glaube ich, die Spitzenteams, also auch finanzielle Spitzenteams. Und wenn von den fünf genannten Teams drei dann oben stehen, heißt das für uns eben maximal Platz 4.
Also auch hier müssen wir wieder die Ansprüche eher bescheiden formulieren. Bevor wir auf die Neuzugänge direkt kommen, vielleicht noch so ein paar interessante Beobachtungen. Andis Schala hast du ja schon erwähnt, dass im Interview mit Thomas Bredaric da gesagt wurde, okay, das hat auch finanzielle Gründe. Laut eigener Aussage, die man auch auf der offiziellen Seite vom FC Rot-Weiß Erfurt finden kann, hat es mit familiären Gründen zu tun. Er wollte zurück in seine alte Heimat zu seiner Familie nach Kickers-Offenbach. Also das möchte ich hier nochmal erwähnen. Und du hast noch einen interessanten Punkt gefunden, also für die Leute, die jetzt bleiben. Lukas Novi ist ja ein wichtiger Spieler, hat verlängert und er hat ein Statement abgegeben. Das können sich vielleicht Spieler jetzt einfach mal notieren. Wenn man nichts und alles sagen will, dann kann man das immer so als Baustein nehmen. Nur die Stadt muss vielleicht ausgetauscht werden. Aber hier das Zitat von Lukas Novi.
Genau, ich freue mich, dass das alles geklappt hat und ich jetzt noch weiter hier in Erfurt wie gesagt, Ortsname beliebig, spielen darf. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft unsere nächsten Ziele gemeinsam erreichen können. Es freut mich als Fan, dass er das so sagt, aber es ist eine dermaßen 0815-Aussage. Da wünsche ich mir einfach knackige Zitate. Und dann kann er ruhig mal sagen, warum er in Erfurt gerne spielt, weil hier die Bratwurst so gut schmeckt oder sonst was. Da hätten wir uns alle gefreut. So ist es halt eine 0815-Aussage. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz sportlich, ganz wichtiger Mann für dieses Team. Er war lange verletzt, hat vielleicht auch deswegen nochmal verlängert, wissen wir nicht genau, aber wenn er wieder fit wird, ist er auf jeden Fall auf der rechten Seite einer der besten rechten Verteidiger der Liga.
Ergänzend erwähnen wir auch, dass Kevin Pino-Tellez seinen Vertrag verlängert hat und Jan Roschlaub ebenso.
Ja, Pino-Tellez finde ich persönlich ein bisschen verletzungsanfällig, aber das zieht sich wohl schon durch seine ganze Karriere, aber wenn wir Qualität im zentralen Mittelfeld gesehen haben diese Saison, dann wenn er gespielt hat. Also der hat ein super Auge, der läuft die Bälle gut ab, der ist technisch gut, der kann das Spiel gut eröffnen. Also ganz wichtig und da kannst du nur hoffen, dass er gesund bleibt.
Also da drücken wir die Daumen, dass er eben sich nicht groß verletzt. Und jetzt kommen wir mal zu den zumindest jetzt aktuell 8 Neuzugängen. Wir haben jetzt gerade nochmal die Seite von Rot-Weiß Erfurt aufgeschlagen, weil Lena Berkles uns zumindest gesagt hat, heute gibt es Neuigkeiten zu verkünden. Vielleicht ist die Neuigkeit, dass Mitarbeiter für das Nachwuchsleistungszentrum gesucht werden. Auf jeden Fall gibt es jetzt die aktuellste Meldung, die für uns interessant ist. Die ist vom vergangenen Mittwoch, den 5. Juni, weil da geht es um die 5 Verpflichtungen von weiteren Spielern. Und wir gehen aber jetzt mal alle Spieler durch, die seit April meiner Erinnerung so verpflichtet wurden. Die ersten, wie gesagt, noch vom damaligen Sportdirektor Oliver Bornemann. Wir machen so, ich lese einfach vor, wenn dir was dazu einfällt zu den Spielern, kannst du gerne sagen. Ansonsten wenn
ich die zu.
Fakten genau. Wir gehen also, der ist noch von Oliver Bornemann auf jeden Fall verpflichtet worden mit Alexander Schmidt. Er ist Mittelfeldspieler und kommt von Germania Halberstadt. Dann wurde Lukas Sorek ebenfalls noch von Bornemann verpflichtet als Rechtsverteidiger. Kommt er ebenfalls von Germania Halberstadt. Marcel Beer wurde verpflichtet von Bodissa Bautzen. Und jetzt sind wir schon bei den 5 Neuzugängen, die letzte Woche vermeldet wurden. Tim Heike, er ist Angriff, also Stürmer von Eintracht Braunschweig immerhin. Mhm. Dann haben wir Konate Lücken, er ist Mittelfeldspieler vom FC Bayern Alzenau. Dann haben wir Bogdan Rangelow, Mittelfeldspieler von Babelsberg. Wir haben Burim Halili, hier werden auch mal Altersangaben genannt, 21 Jahre jung, Innenverteidiger aus Fürstenwalde. Und schließlich Hassine Refai, 19 Jahre, er ist Linksverteidiger, also auch Verteidiger aus Schonebeck kommt er, also von dem Verein dort.
Also Marcel Beer sagt mir was, der ist ein paar Mal aufgefallen in der Berichterstattung, ansonsten, aber da bin ich persönlich auch der falsche Ansprechpartner. Es gibt ja so Experten, die auch für die Regionalliga und die Oberligen immer alle Spielernamen wissen. Was mich noch gefreut hat ist und viele gefreut hat, was ich auch von anderen Fans so gehört habe, ist, dass die Zusammenarbeit mit Jan Roschlaub weiter geht. 18-jähriges Eigengewächs, da ist der Vertrag verlängert worden. Der kuriert sich ja derzeit aus, Mittelfußbruch, aber hat eben den Vertrag verlängert. Wie lange, welche Inhalte, das weiß man alles nicht. Die Öffentlichkeitsarbeit des Insolvenzbüros ist sehr gering bis sparsam, sage ich mal. Das eignet sich nicht immer so gut für einen Fußballverein, aber es wird so gemacht. Die 2, es wird wohl noch ein Stürmer kommen, denke ich mal, ein Stoßstürmer, den man vorne einsetzen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Mannschaft nimmt Gestalt an und wir müssen uns überraschen lassen, wie sie zusammenspielen. Und es gibt ja den Sommerfahrplan. Erstmalig, ich habe mir das mal ausgedruckt, geht es dann am 23. Juni los gegen Niederzimmern. Das ist jetzt noch nicht so der Kracher, aber da spielt man sich halt ein. Dann kommen so Partien gegen Gießen, Hannover 2, Benshausen. So. Und dann am 10. Juli gegen den FSV Zwickau, also einen Drittligisten, und am 13. Juli gegen den Hallischen FC, auch ein Drittligist. Das sind eigentlich so die 2 Sachen mal, harten Prüfsteine in der Vorbereitung, die man sich bestimmt auch angucken müsste.
wir auch zumindest zum Teil auch anschauen werden. Und wir werden das weiter beobachten und gucken, wie sich es entwickelt. Du hast schon angedeutet, also lieber die Erwartungen eher ein bisschen runterschrauben. Das, was Sie auch letztes Jahr schon gesagt haben, ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine Mannschaft sofort sich findet. Das war letztes Jahr auch so ein kleines Wunder, muss man sagen, dass man das Gefühl hatte, die spielen schon 2 Jahre zusammen. Also auch das ist keine Selbstverständlichkeit gewesen. Insofern gehen wir erstmal von weniger aus und lassen uns dann gerne überraschen. Mal sehen, ob wir Gänsehaut bekommen, wenn die neue Satzung steht vom FC Rot-Weiß Erfurt, um mal eine etwas krampfige Überleitung zu machen, denn es gibt Neuigkeiten zu berichten.
Ja, die Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiß Erfurt hat im letzten Januar entschieden, mehrheitlich mit großer Mehrheit eine Satzungskommission, dass sie eingesetzt werden soll und dass eine bestimmte Personenanzahl aus den und den Gremien und mit deren der Zusammensetzung eine neue Satzung erarbeitet bzw. die bisherige verbessert. Diese Satzungskommission, bei der ich zum Beispiel auch Mitglied bin, hat mehrfach getagt, über das letzte Jahr verteilt und auch dieses Jahr. Wir tagen heute Abend wieder und werden heute Abend, denke ich, zum Ende kommen. Dann gibt es nur noch mal so redaktionelle Arbeit, Feinarbeiten, dass man guckt, dass alles gut formuliert ist und sich nicht widerspricht. Aber eigentlich sind wir im Großen und Ganzen fertig. Es ist erstaunlich harmonisch geblieben, wobei ich gleich dazu sagen möchte, dass sich der Ehrenrat da nicht beteiligt hat an der Arbeit. Präsidium, ein arbeitendes Präsidium gibt es ja nicht mehr. Genau, das heißt, es ist Sache des Aufsichtsrats und der Fans gewesen, eine neue Satzung erarbeitet zu haben. Das ist passiert. Wir sind, wie gesagt, in den letzten Zügen. Der Plan ist, dass wir nach den Sommerferien, muss man sagen, nicht die Sommerfußballpause, nach den Sommerferien, damit dann an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt natürlich die Rot-Weiß-Öffentlichkeit, also die Mitglieder. Da wird es was geben auf der Homepage, da wird es eine Infoveranstaltung geben und infolgedessen gibt es dann irgendwann auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Aber die ganzen Details,
weil die noch beschlossen werden muss, natürlich auch die Satzung.
Wann passiert? Genau, die muss beschlossen werden. Wir machen ja nur die Satzungskommission macht nur den Entwurf. Über die ganzen Details wird aber informiert. Ihr werdet darüber also was lesen und eine Einladung bekommen und so weiter, aber geht davon aus, dass das dieses Jahr noch über die Bühne geht.
Wir halten euch da auf dem Laufenden und zum Schluss der Sendung haben wir nochmal ein anderes Thema. Es geht um einen Verein, der zumindest in dieser Saison mit Konkurrent war von Rot-Weiß Erfurt. Eigentlich nicht wirklich ein Konkurrent, weil er war der Überflieger der Saison, nämlich der Chemnitzer FC. Ist alles eigentlich vorbildlich gelaufen, muss man sagen, weil sie waren insolvent. Das war natürlich nicht vorbildlich, aber aus dieser Situation heraus haben sie einen einzigartigen ersten Platz eingefahren. Also das war nicht alles gut. Sportlich war es eine Eins.
Fanverhalten, Trauerfeuer für den Rechten und so.
Sehr und darum geht es jetzt, weil bis zum 9. März, wollte ich sagen, war ich alles in Ordnung. Damals hat man gegen Altklinike gespielt, ein 4:4 war es am Ende, was aber keinen mehr interessiert hat, weil es gab dann plötzlich eine Trauerveranstaltung für Thomas Haller, einen stadtbekannten Neonazi. Und da hat man sich auch sehr gewundert, wie das sein konnte. Man sprach dann auch schon von Erpressung des Vereins. Im aktuellen Spiegel ist ein neuer Bericht drin, weil da geht es eben um die Frage, wie weit wirklich die Rechten den Verein unterwandert haben. Geschrieben hat diesen Artikel, der heißt "Wir gehören zum Verein" Uwe Busse, und wir hören mal einen kleinen Auszug vorgetragen von Marie Baumann aus dem Artikel. Wie gesagt, ihr könnt ihn auch nachlesen im aktuellen Spiegel.
Bis hierhin ist dies die Geschichte eines Fußballvereins, der von Rechtsradikalen instrumentalisiert wurde. Die Geschichte einer Machtdemonstration, eine Geschichte auch von Überforderung und Hilflosigkeit. Möglicherweise aber ist die Beziehung zwischen dem Verein und den Rechten grundsätzlicher und tiefer. Möglicherweise geht es nicht nur um Trauer, um Respekt und um die Demonstration von Macht, sondern auch um Geld. Um große Summen, die aus den Kassen des Vereins verschwunden sind und in den Wirtschaftskreislauf der extremen Rechten geflossen sein sollen. Möglicherweise ist es den Rechten in Chemnitz gelungen, einen Verein zu kapern, um ihre Sache zu finanzieren. Der Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC, Klaus Simon, ist dieser Ansicht. Und er hat starke Indizien. Simon wurde im April 2018 vom Amtsgericht Chemnitz bestellt, lange vor der Trauerfeier. Er ist sehr erfahren und erhält in Nordrhein-Westfalen mehrere Büros. Wiederholt hat er auch in Sachsen Mandate übernommen. Nach der Wiedervereinigung sanierte Simon hier Firmen. Auch 2 Fußballvereinen stand er als Insolvenzverwalter vor, dem FSV Zwickau und dem VfC Plauen. Simon ist ein eher ungeduldiger Mensch. Meinungen bildet er sich rasch, verteidigt sie vehement. Ein Mann von 60 Jahren, schlank, mit hoher Stirn und runder Brille. Die Brille ist massiv und schwarz. Sie sitzt in Simons Gesicht wie ein Ausrufezeichen. Wenn Simon über seine Arbeit spricht, ist einer seiner ersten Sätze: »Ich bin es gewohnt, belogen zu werden.« Trotz seiner Erfahrung allerdings war er überrascht über das Ausmaß des Widerstands, der ihm beim Chemnitzer FC entgegengebracht wurde. Es fing an, als er forderte, den Bargeldverkehr im Verein auf Null zu drücken. Nach Simons Überzeugung war viel zu viel Bargeld im Umlauf. Es war schwierig, manchmal unmöglich, seine Wege nachzuvollziehen. Und deshalb wollte Simon die Kassenhäuser vor dem Stadion abschaffen. Eintrittskarten sollten vor allem über das Internet verkauft werden. Aber das gefiel den damals Verantwortlichen nicht, sagt Simon heute. Angeblich waren zu viele Fans daran gewöhnt, ihre Karten bar zu bezahlen. Die Kassenhäuser blieben. Simon wollte auch die Freikarten abschaffen. Funktionäre seien in die Geschäftsstelle gekommen, hätten sich Freikarten ausdrucken lassen, ohne zu quittieren. Auch gegen das Ende dieser Praxis gab es heftigen Widerstand. Eigentlich unverständlich, sagt Simon. Angesichts der verzweifelten wirtschaftlichen Lage des Vereins waren Freikarten eine Petitesse. Zitat Ende. Während Simon sich mit seinen Leuten durch die Finanzen und vor allem die Verbindlichkeiten des Vereins arbeitete, ließ er etwas erstellen, das er Potenzialanalyse nennt. Simon wollte wissen, welche Summe der Chemnitzer FC hätte einnehmen müssen, als Bayern München während des DFB-Pokals im August 2017 in Chemnitz antrat und die Heimmannschaft 5:0 schlug. Das Ergebnis ist in einer umfangreichen Excel-Tabelle nachzulesen. Sie listet in 41 Zeilen auf, was an Einnahmen zu erwarten war. In den Logen des VIP-Bereichs, auf den öffentlichen Rängen, den Steh- und Sitzplätzen, durch Rollstuhlfahrer und ihre Begleiter. In der Kasse des Vereins hätten nach diesem einen Spiel 837.568,25 € sein müssen. Tatsächlich, sagt Simon, seien es nur 543.752,60 € gewesen. Knapp 300.000 € fehlten.
Ja, soweit ein Auszug aus einem Artikel im aktuellen Spiegel über den Chemnitzer FC, wie sehr er unterwandert wurde von Neonazis, auch finanziell gesehen. Und den gesamten Artikel, den könnt ihr euch durchlesen unter Wir gehören zum Verein, ist inzwischen auch online verfügbar. Und das war diese Ausgabe von Die Liebe zu einem Club, dem Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Micha und ich, wir sagen Tschüss und wir sprechen uns wieder.
Genau, also Anfang Juli, ich werde diesmal nicht dabei sein, irgendwann muss ich ja auch mal Urlaub haben hier von diesem Magazin. Reinhard ist aber da und holt sich Verstärkung ins Studio und lasst euch überraschen über die Themen, die es denn gibt.
9. Juli um 16 Uhr, also wieder einschalten und wieder ist es ein Dienstag.